Wie ihr wisst, sind wir gerade im Reisedienst unterwegs und vor einigen Wochen, ziemlich am Anfang von unserem Reisedienst, waren wir in Österreich. Wir sind bis runter nach Wien gefahren und für mich ist es immer wieder ein Phänomen, wenn wir durch Europa fahren, durch bergige Regionen, wie einfach das geht. Wie mühelos man mit dem Auto da durch die Alpen oder durch andere Berglandschaften fährt und am Autofenster so die Landschaften an einem vorbeiziehen und man gar nicht merkt, dass es da durch die Berge geht. Immer wieder mal durchbohrt dann ein Tunnel, ein Berg oder überspannt eine Brücke, ein Tal. Die Reise wird dadurch kaum aufgehalten, obwohl es durch Berge geht. Noch faszinierender ist es, wenn es mit dem Flugzeug geht und über die Berge geht. Wenn wir von uns aus nach Deutschland geflogen kommen, dann fliegen wir meistens über Afghanistan. Und Afghanistan von oben sieht toll aus. Silvia sagt immer, da kommt einem die Erde so nah plötzlich. Die Berge, die kommen ziemlich hoch. Und innerhalb von einer Stunde ist man über Afghanistan weg. Wenn man die gleiche Strecke auf dem Boden machen müsste, dann würde es viele, viele Tage durch steile Schluchten und schlechte Pisten gehen. Unser Martin, den wir gestern auch kurz vorgestellt haben, unser Mitarbeiter, dessen Frau ist vor einiger Zeit in ihr Heimatdorf in den Bergen gereist. Die Reise hat 7 Tage gedauert. Die musste erst 2 Tage mit dem Bus, dann nochmal 2 Tage mit dem Boot und dann 3 Tage zu Fuß gehen. Und ich glaube, die Ursula Bender, die kann auch Lieder singen von mühsamen und langwierigen Strecken, wo es nicht unbedingt durch Berge, über Berge, aber auf jeden Fall über lange Strecken geht. Der Tobias Schulz, der hat uns auch erzählt von seiner Fahrradtour, die er gemacht hat, durch 16 Bundesländer. Und hat uns erzählt, dass an einem Tag, ich glaube, das war der Tag, bevor er nach Bonn gekommen ist, er über 220 Kilometer und ich weiß nicht, wie viel 100 oder wie viel 1000 Höhenmeter überwunden hat, über Eifel und Hunsrück bis nach Bonn. Also Hut ab, das hätte ich nicht geschafft. Und wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann merkt man jeden Berg und ist froh über jeden Berg, den man überwunden hat. Berge sind anstrengend, Berge können auch gefährlich sein. Mich wundert jetzt alleine in den paar Wochen, die wir in Deutschland sind, wie oft wir in der Zeitung gelesen haben von Bergunglücken in den Alpen oder auch im Himalaya, am Mount Everest. Oft Deutsche auch beteiligt. Berge sind gefährlich. Berge sind Hindernisse, die im Weg stehen und die sich vor uns auftürmen. Und wenn wir vorwärts wollen, dann müssen wir sie irgendwie überwinden. Aber wie geht das? Der Predigttext, den wir schon gehört haben, der spricht davon, von solchen Situationen, wie sich vor einem Schwierigkeiten wie Berge auftürmen und wie man das überwinden kann. Wir haben den Text schon gehört und die Predigt soll unter dem Titel stehen, Berge von Hindernissen mit Gottes Hilfe überwinden. Der Text, den wir gelesen haben, der ist ja zuerst ein bisschen sperrig, wenn man den erst so liest. Ich habe mich sehr gefreut, als jetzt die Tage wir immer wieder Leute gesehen haben aus der Gemeinde oder auch gestern, wo Leute gefragt haben, über was predigst du denn am Sonntag? Ich möchte den Text schon mal im Voraus lesen. Das finde ich toll, dass ihr das so ernst nehmt und ihr euch auch vorbereitet. Und bei so einem Text wie heute ist das sehr gut, wenn man sich den vorher schon mal ein bisschen durchgelesen hat. Viele kennen diesen Vers 6 sehr gut, viele auch auswendig, aber der Kontext, die ganze Geschichte, ist doch ziemlich fremd und unverständlich. Der Prophet Zacharia beschreibt in den ersten Kapiteln seines Buches 8 Visionen mit sehr merkwürdigen Bildern. Da geht es um Reiter und um Wagen, um Hörner und um Schmiede, um eine fliegende Schriftrolle und um eine Frau in der Tonne. Das sind Sachen, die uns sehr, sehr merkwürdig vorkommen, wenn wir sie lesen. Und hier im Kapitel 4 berichtet er nun seine 5. Vision, da wird Zacharia wie aus dem tiefen Schlaf von dem Engel geweckt und sieht vor sich einen Leuchter. Wenn wir in die Beschreibung in Vers 2 sehen, wie der Leuchter aussieht, so könnte man meinen, dass das kein Leuchter ist, wie wir ihn sonst kennen. Wahrscheinlich auch nicht in der bekannten Form, wie er uns sonst vom Tempel und von der Stiftshütte mit den sieben Armen, die Menorah, bekannt ist. Aber es gibt schon Parallelen zu dem Leuchter im Tempel. Der ist nämlich auch ganz aus Gold. Hier der Leuchter ist ganz aus Gold. Und außerdem haben beide Leuchter sieben Lichtschalen. Aber wenn wir genau lesen, fallen auch Unterschiede auf. Nämlich, der Leuchter bei Zacharia hat offensichtlich keine sieben Arme, sondern einen Schaft. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, wo sich Forscher versucht haben, das vorzustellen. Aber es ist schwierig, sich vorzustellen. Es geht wahrscheinlich um einen Schaft mit einer Schale obendrauf, mit einer Ölschale obendrauf. Und diese Ölschale, geht das Öl dann in sieben kleinere Schalen oder Lampen oder Lichtschalen, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Und diese sieben kleineren Schalen sind nochmal Schalen mit jeweils sieben Schnauzen, wo dann der Docht drin steckt. Ich weiß nicht, ob eure Vorstellungskraft dafür reicht. Ja, das ist einfach eine runde Schale mit so Spitzen draußen, wo dann die Dochte drin stecken. Das heißt, es sind insgesamt 49. Ich habe genau nachgerechnet mit dem Taschenrechner, also 7 mal 7 ist 49. Das sind 49 Lichter, 49 Flammen, die insgesamt ein sehr helles Licht ergeben. Und rechts und links von dem Leuchter stehen zwei Ölbäume. So viel zur Beschreibung. Zacharia ist verwirrt. Und wir auch. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer wieder recht lebendige und auch wirre Träume. Das kriegt Silvia dann immer mit, sagt, was hast du denn heute schon wieder geträumt? Du warst so unruhig. Und wenn ich ihr dann am nächsten Morgen davon erzähle, dann schüttelt sie oft den Kopf und sagt, also wie du auf solche Sachen kommst. Aber Zacharia hatte hier keinen wirren Traum, sondern eine Vision von Gott. Erstens. Und zweitens hat er direkt neben sich einen Engel stehen, der ihm gleich die Sache erklären kann. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Aber jetzt bittet er den Engel um eine Erklärung und dann macht unser Text einen ganz interessanten Bruch. Statt der Antwort folgt jetzt in den Versen 6 bis 10 erstmal das spezielle Wort an Zerubabel. Und erst danach, in Vers 10b, wird die Erklärung des Engels gegeben, was diese ganze Vision bedeutet. Manche Bibelausgaben, wie Gute Nachricht oder andere, verändern deswegen die Textreihenfolge und nehmen Vers 10b und so weiter nach vorne, weil sie sagen, das passt ja sonst nicht in den Textfluss. Aber vielleicht macht die Unterbrechung ja gerade Sinn. Ich habe es jedenfalls schon oft erlebt, dass Gott nicht sofort auf unsere Fragen antwortet. Oft lässt er sich Zeit mit der Antwort auf unsere Fragen. Und andere Dinge passieren erstmal, die wir gar nicht einordnen können und die uns erstmal keinen Sinn machen und die mit der Frage auch nichts zu tun haben. Und doch hat Gott das so angeordnet, damit wir Sachen besser verstehen. Und deswegen würde ich sagen, lass mal den Text mal so stehen, auch in der Reihenfolge, wie er da ist. Und die Frage nach der Bedeutung der Vision lassen wir einfach mal unbeantwortet im Raum stehen und kommen später darauf zurück. Dann kommen die Verse 6 bis 10 zuerst, die die spezielle Nachricht an Zerubabel beinhalten. Und den Text oder diesen ersten Teil möchte ich gern überschreiben mit Berge überwinden durch Gottes Geist. Der Abschnitt wird eingeleitet mit dem Satz, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Da müssen wir jetzt erstmal fragen, wer Zerubabel ist. Da müssen wir ein bisschen in den geschichtlichen Hintergrund mal gucken. Israel war ja für 70 Jahre im Exil in Babylon. Und danach hat der persische König Kyros den Israeliten erlaubt, wieder in ihr Land zurückzukehren. Das war im Jahr 538 vor Christus. Die Geschichte, die könnt ihr nachlesen, kennt ihr auch in Esra und Nehemia in den Büchern. Jetzt versuchen die Rückkehrer, sich wieder in dem Land niederzulassen, gegen den Widerstand der feindlichen Bewohner, die dort leben. Unter Nehemias Führung wurde dann erfolgreich die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Aber der Tempel lag seit der Zerstörung durch Nebukadnezar immer noch in Trümmern. Wer ist jetzt dieser Serubabel? Der Name von ihm bedeutet Spross Babels oder der in Babel Geborene. Er war ein Enkel vom Jojachin, dem vorletzten König von Juda, der damals zusammen mit der Elite des Volkes und zusammen mit Hesekiel und den anderen nach Babylon verschleppt wurde. Dort lebte der König Jojachin 40 Jahre im Gefängnis, bevor er dann freigelassen wurde. Das heißt, der Serubabel ist im Exil in die gefangene jüdische Königsfamilie hineingeboren worden. Damit ist er ein legitimer Anwärter auf den Thron oder auf die Führung des Volkes. Nach der Freilassung aus dem Exil führte er zusammen mit dem Hohenpriester Jeschua ungefähr 50.000 Menschen aus dem Exil zurück nach Israel. Das lesen wir in Esra 2. Und als Statthalter organisierte er den Wiederaufbau des Tempels gegen erheblichen Widerstand. Und das war ein gewaltiges Vorhaben, was er da hatte. Und dabei gab es eben viel Widerstand und viel Entmutigung. Und dabei wurde er von Haggai und Sacharia ermutigt und unterstützt. Serubabel war jetzt also der politische und militärische Führer des Volkes und als Nachfahre der königlichen Linie von David war er eine Person, auf der große Hoffnungen ruhten. War er vielleicht der versprochene Messias? War er der versprochene Befreier? In Haggai 2, Vers 23 wird er erwähnt, wird er genannt, der erwählte Siegelring Gottes. Siegelring, wisst ihr ja, ist eine Autorität, die man hat. Serubabel ist von Gott mit der Autorität ausgestattet, das Volk zu regieren. Und all diese Merkmale weisen ihn aus als den von Gott erwählten Führer. Er ist nicht der Messias, aber er ist einer der Vorläufer des Messias. In Matthäus 1, Vers 12 wird er im Stammbaum Jesu auch erwähnt. Und dieser Jesus, 500 Jahre nach Serubabel, ist dann tatsächlich der lang ersehnte Messias. Jesus selber sagt in Johannes 6, Vers 15 über sich selbst, dass auf ihm das Siegel Gottes des Vaters liegt. Nochmal 600 Jahre später nach Jesus kommt dann ein Herr namens Mohammed in der arabischen Wüste und sagt, ich bin das Siegel der Propheten. Tatsächlich aber ist Jesus das Zentrum der Geschichte und auf ihm ist das Siegel der Bestätigung Gottes. Und Serubabel ist einer der vielen Vorläufer von dem Messias. Das als Hintergrund. Aber nochmal zurück jetzt, was ist dieses Wort Gottes an Serubabel? Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Heer steht hier jetzt nicht nur für militärische Macht, sondern auch für Wohlstand, sogar für Effektivität, ist ja heute sehr beliebt. Es soll nicht durch Waffengewalt geschehen, nicht durch ausgeklügelte Strategien, nicht durch finanzielle Mittel oder durch effektive Planung. Kraft bedeutet hier körperliche, menschliche Kraft, zahlenmäßige Stärke. Also, weder durch militärische oder finanzielle Stärke, noch durch körperliche Kraft und große Zahlen will Gott seine Ziele erreichen, sondern durch meinen Geist, sagt er hier. Gott ist der, der den Ausgang des Geschehens bestimmt. Im Alten Testament wird ja Gottes Geist selektiv den Leuten verliehen, die Gott für bestimmte Ziele ausgewählt hat. Propheten, Priester, Könige bekommen den Heiligen Geist. Gott wird hier also in seiner Gnade Menschen erwählen, durch die er seine Ziele erreicht. Das ist die Bedeutung von dem Vers hier. Dies sagt der Herr Zebaoth, haben wir gerade so schön im Lied auch gesungen, der Herr Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen, der Gott, dem alle Mächte untertan sind, der Schöpfer und Erhalter des Universums. Er wirkt durch seinen Geist, egal wie unmöglich die Umstände auch aussehen. Dieser Vers, Zacharia 4, Vers 6, ist auf unzähligen Grußkarten, Postkarten, Postern abgedruckt und sehr zu Recht. Das ist ein wunderschöner Vers, aber er steht auch noch an einer sehr prominenten Stelle. Viele von euch haben das schon gesehen. Die Menora, der Leuchter, gegenüber von der Knesset, vom Parlament in Jerusalem. Das ist eine 4 Meter hohe Skulptur aus Bronze, wurde übrigens von einem gebürtigen Dortmunder hergestellt, von dem jüdischen Bildhauer Benno Elkan. Und er arbeitete daran in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit Israels, als die Erinnerung an die beinahe Auslöschung durch Nazi-Deutschland noch sehr frisch war und als Israel sich im Krieg mit allen Nachbarstaaten befand. Und an den beiden Außenarmen jetzt steht genau dieser Vers aus Zacharia 4, Vers 6. Die Bildfelder an den anderen Armen und auch an den Außenarmen, die beschreiben Ereignisse aus der Geschichte Israels, die die Wahrheit genau dieses Verses unterstreichen, wo etwas nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch Gottes Geist geschehen ist. Das fängt an bei den Erzvätern, da geht es um Abraham, da könnten wir eine lange, lange Bibelstunde machen über diesen Leuchter und die einzelnen Bildfelder davon, aber das will ich jetzt nur kurz ansprechen. Die Erzväter dann durch die Geschichte Israels, die Makkabäeraufstände bis zum Warschauer Ghettoaufstand und dem Aufbau des modernen Israels. Das sind Beispiele, wie der Sieg Gottes nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch Gottes Geist errungen wurde. Ein Bild, was ich sehr mag, ist dieses hier. Ihr erkennt das, das ist Mose. 2. Mose 17, wie Israel gegen die Amalekiter kämpfte. Und Josua ist unten im Tal und kämpft mit den Soldaten gegen das feindliche Heer. Und oben auf dem Berg steht Mose und er hebt die Hände. Und immer wenn er die Hände hochgehoben hat, dann hat Israel die Oberhand gehabt. Und wenn ihm die Hände gesunken sind, dann haben die Feinde die Oberhand gehabt. So dass dann Aaron und Hur von beiden Seiten kamen und ihn gestützt haben und ihm Steine hingelegt haben, dass er sich draufsetzen kann und dass die Arme erhoben blieben und auf die Art und Weise ist der Sieg errungen worden. Dieser erste Sieg des Volks Israel ist nicht durch militärische Stärke, sondern durch Gottes Eingreifen errungen worden. Ein anderes sehr eindrückliches Bild ist schon der sprichwörtliche Kampf von David gegen Goliath, 1. Samuel 17, der unerfahrene kleine Hirtenjunge, dem die Rüstung und die Waffen vom König Saul viel zu groß und viel zu kompliziert sind, geht mit nur seiner Schleuder in der Hand gegen den bis an die Zähne bewaffneten riesigen Berufssoldaten und er streckt ihn mit einem gezielten Steinwurf nieder, schlägt ihm den Kopf ab. Der Schlüsselvers hier in 1. Samuel 17 ist Vers 45, wo David dem Goliath auf seine Drohungen und seinen Spott antwortet und sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Hier wieder der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Gott, dem die eigentliche Kraft und Macht gehört. Wieder hilft Gott nicht durch militärische oder menschliche Kraft, sondern durch sein souveränes Eingreifen. Und die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Josua mit den Posaunen gegen die Mauern Jerichos, Gideon und seine 300 Mann mit Fackeln und Tonkrügen gegen die Armee der Midianiter und. Gott möchte, dass vor allem eine Sache klar wird, er ist der Grund für den Sieg und er allein. In 2. Korinther 10, 17 steht, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn, dass sich keiner rühmt, dass Gott den Ruhm bekommt. In Vers 7 steht, wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubabel zur Ebene werden musst? Da wird ein Berg persönlich wie ein Mensch angesprochen. Und Serubabel steht jetzt nicht nur vor einem Berg von Trümmern, vor dem zerstörten Tempel, sondern er steht auch vor einem Berg von Problemen. Die Probleme sind die Feinde, die ihm Ärger machen und vielerlei, was den Wiederaufbau des Tempels schier unmöglich erscheinen lässt. Es fehlt an Mitteln und Mitarbeitern. Feinde versuchen, den Bau zu verhindern. Das Volk ist entmutigt. Aber Gott eröffnet dem Serubabel jetzt den Blick über den Horizont hinaus. Dieser Blick, der ihm sonst durch die Berge der Probleme verstellt ist. Diese Berge von Hindernissen werden verschwinden. Gott wird sie einebnen und am Ende wird der Triumph stehen. Serubabel wird persönlich unter dem Jubel des Volkes den Schlussstein im Tempel einsetzen. Bei Familie Fatius haben wir jetzt letztens den Keller bewundert. Und da ist ein tolles altes Gewölbe mit einem Schlussstein obendrin in diesem Gewölbe, mit der Jahreszahl von irgendwas, uralt, Jahrhunderte alt. Und als ich das gesehen habe, musste ich daran denken, das war für die Bauleute damals sicher auch ein Grund zum Feiern, als sie dann endlich dieses Gewölbe fertig hatten und diesen Stein da oben eingesetzt haben und dieser Bogen dann dadurch gehalten wurde. Da haben sich wahrscheinlich die Vorbesitzer von diesem Haus auch gefreut und haben erstmal ein großes Fest gefeiert, haben gesagt, das ist jetzt mal fertig, dieser Bauabschnitt. Die Verheißung, dass Serubabel den Schlussstein einsetzen wird, den Bau vollenden wird, die wird auch noch in den Versen 9 und 10 wiederholt. Serubabel hat den Grundstein gelegt und er wird auch den Schlussstein einsetzen. Zu Baubeginn sah das Ganze ganz schön kümmerlich aus. Da war nur ein Haufen Schrott, ein Haufen Schotter und Schutt. Und da hatte jetzt der Serubabel diese große Aufgabe, da einen Tempel wieder draufzusetzen. Aber das Volk soll den Tag des geringen Anfangs nicht verachten, steht hier. Im Neuen Testament lesen wir viele Gleichnisse vom Reich Gottes. Da geht es darum, wie das Reich Gottes aus ganz unscheinbaren Anfängen erwächst. Da haben wir die Geschichte vom Senfkorn, die Geschichte vom Sauerteig, das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Es gefällt Gott offensichtlich, sein Reich so zu bauen, dass es im Kleinen und im Verborgenen anfängt. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Um uns her sehen wir geringe Anfänge, Baustellen überall. Die Seufertstraße ist auch so ein geringer Anfang. Äußerlich klein und schwach und unscheinbar. Ähnlich wie der Bautrupp vom Serubabel. Es fehlt an Mitteln und Mitarbeitern. Es gibt Widerstände von innen und außen. Manche sind entmutigt. Aber auch diese Gemeinde wird nicht von Menschen und durch menschliche Macht und Kraft gebaut, sondern durch seinen Geist. Jesus baut seine Gemeinde. Dieser Text möchte uns alle, auch euch, ermutigen, dass wir, so wie er damals Serubabel ermutigte, dass wir nicht auf den kümmerlichen Anfang sehen, sondern auf das, was Gott vorhat, was Gott plant. Nicht auf die Berge von Hindernissen, sondern seht darauf, dass Gott Berge einebnen kann. Seht auf das Ende. Von kümmerlichen und geringen Anfängen können wir in unserem Dienst auch Lieder singen. Für viele Jahre gab es kaum jemanden außer uns, der überhaupt die Rajas oder andere Muslime bei uns im Land im Blick hatte. Es dauerte fast 2 Jahre, bis wir überhaupt den ersten Raja mal tatsächlich Kontakt zu ihm aufbauen konnten. Die Suche nach Mitarbeiter zog sich über viele, viele Jahre hin. Die Erstellung von Materialien, da stießen wir immer wieder auf Berge von Problemen und Hindernissen, für die wir keine Lösung sahen. Über viele Jahre haben wir kaum Frucht in unserer Arbeit gesehen. Und dann hörten wir vor einigen Jahren, wie die ersten Rajas zum Glauben kommen. Und als wir die ersten Berichte gehört und die ersten Bilder gesehen haben, haben wir vor Freude gejubelt. Gott hat eingegriffen und hat auf unsere und eure Gebete geantwortet. Und da ist was nicht durch menschliche Anstrengungen und Strategien gewachsen, sondern durch Gottes Geist wächst dort immer noch aus einem geringen Anfang was Wunderbares heran, trotz all der Widerstände. Berge überwinden durch Gottes Geist. Jetzt, nachdem Gott den Zerubabel ganz persönlich angesprochen, ganz persönlich ermutigt hat, nachdem er ihm versprochen hat, dass auf den geringen Anfang eine großartige Vollendung folgen wird, jetzt kommt endlich die noch ausstehende Erklärung, die Antwort auf seine Fragen. Was hat das mit der Vision des Leuchters auf sich? Berge überwinden durch berufene Menschen. Jetzt gibt der Engel die Antwort auf die Frage in Vers 4. Was ist das denn mit diesen sieben Lampen und sieben Schnauzen? Und da sagt er, die Lampen stehen für Gottes Augen, die die ganze Welt durchziehen. So, wir machen jetzt keinen Bibelquiz, aber ich weiß, wir haben viele gute Bibelkenner hier unter euch. Da klingeln gleich die Glöckchen, 2. Korinther 16, 9. Da steht fast wörtlich das Gleiche, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott durchleuchtet die ganze Welt. Gottes Augen ziehen durch die ganze Welt und hier mit 7x7 Lichtern, mit vollkommener Leuchtkraft und Klarheit. Gott sieht bis in die Herzen der Menschen. Er ist nicht an äußerlich eindrucksvoller Heeresmacht oder menschlicher Kraft interessiert. Er sucht Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das sind die Menschen, mit denen er was anfangen kann. Gott braucht keine Helden. Gott ist der Held. Bei seiner Suche nach Menschen, die ihm ganz hingegeben sind, wird Gott jetzt fündig. Jetzt erklärt der Engel nämlich die Bedeutung der zwei Ölbäume rechts und links von dem Leuchter. Er sagt, das sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Der eine ist Zerubabel, Statthalter, politischer Führer des Landes, des Volkes, Nachkomme des Königshauses Davids. Und der andere ist der Hohepriester Jeschua. Von dem hat die vierte Vision in Kapitel 3 gehandelt. Viel später in Offenbarung 11, Vers 3 und 4, wird auf diese zwei Gesalbten nochmal Bezug genommen, wenn es um die beiden endzeitlichen Zeugen geht. Aber hier bei Sacharja geht es hier um die zwei Gesalbten, den König und den Priester, von Gott berufen, um die Arbeit am Tempelbau zu leiten. Diese zwei Gesalbten stehen vor Gott, dem Herrscher aller Lande, heißt es hier. Weiter oben heißt es, Gottes Augen durchziehen alle Lande und hier ist Gott der Herrscher aller Lande. Gott hat immer die ganze Welt im Blick, immer alle Lande im Blick. Er sieht Menschen in aller Welt. Er hat einen Plan mit aller Welt und er herrscht über die ganze Welt. In Vers 6 war ganz klar, dass Gott sein Reich und seine Ziele eben nicht durch Heer oder Kraft erreicht, sondern durch seinen Geist wirkt. Menschliche Kraft ist nicht der entscheidende Faktor, aber Gott will doch Menschen gebrauchen. Gott braucht keine menschliche Macht, aber er gebraucht machtlose Menschen. Gott braucht keine menschliche Macht, aber er gebraucht machtlose Menschen. Zerubabel und Jeschua werden hier als die Gesalbten bezeichnet, die von Gott beauftragten Berufenen. Das klingt ja nach einer ganz auserlesenen Elite. Glück gehabt. Es hat nichts mit mir zu tun. Super. Ja, das ist ja nur für geistliche Supermänner, für Priester, Propheten, Pastoren, vielleicht noch Missionare, aber nicht für mich. Leider falsch. Fehlanzeige. Wir alle sind gesalbte Könige und Priester. im 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt Petrus: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da seid ihr alle bei. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Ihr seid berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht und ihr sollt verkündigen die Wohltaten Gottes. Gott baut sein Reich durch schwache, fehlerhafte Menschen, den stotternden Mose, den Hirtenjungen Davids, die ungebildeten Fischer aus Galiläa, durch dich und durch mich. Keine Helden oder Supermänner, sondern Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott braucht keine menschliche Macht, aber er gebraucht machtlose Menschen. Er möchte uns gebrauchen und da ist jeder gefragt. In der Gemeinde gibt es keine Zuschauertribüne. Seit Pfingsten ist jeder Christ berufen und begabt, seinen Teil am Bau des Reichs Gottes zu tun. Die Frage ist nicht, ob wir berufen oder begabt sind, sondern zu was Gott uns berufen und begabt hat. Ob es um den Wiederaufbau des Tempels geht, ob es um Gemeindebau in Deutschland oder um Mission geht, jeder Einzelne ist gefragt und jeder ist wichtig und jeder wird gebraucht. Zerubabel konnte keine Zuschauer gebrauchen, sondern Leute, die tatkräftig und verbindlich mit angepackt haben. Ich möchte euch ermutigen, ehrlich vor Gott diese Fragen zu bewegen. Wozu hat Gott dich berufen und begabt? Wo bringst du dich ein, um Gemeinde zu bauen? Wenn Gottes Augen durch die ganze Welt ziehen und die Leute suchen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind, werden sie fündig bei dir? Bist du wie David ein Mann, eine Frau Gottes, nach Gottes Herzen? Jemand, der sich in seiner Schwachheit von Gott gebrauchen lässt und verbindlich mit vollem Einsatz mit anpackt? Bringst du dich und deine Gaben, mit denen Gott dich begabt hat, im Team der Gemeinde mit ein? Oder ist für dich Team eine Abkürzung für toll, ein anderer macht's? Im Bau des Reiches Gottes türmen sich bei uns, wie bei Zerubabels Tempelbau, oft Hindernisse wie Berge vor uns auf. Der heutige Text spricht davon, wie wir diese Berge von Hindernissen mit Gottes Hilfe überwinden können. Wir können Berge überwinden durch Gottes Geist. Gott braucht keine militärische, finanzielle oder organisatorische Stärke. Er braucht keine Helden, er ist der Held. Und wir können Berge überwinden durch berufene Menschen. Gott sucht aktiv nach Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind und ihm ganz zur Verfügung stehen. Möge Gott schenken, dass wir alle solche Menschen sind, die verbindlich und tatkräftig mitarbeiten, sein Reich auszubreiten. Egal ob in Godesberg, in Brasilien, in Asien oder wo auch immer in der Welt. Amen.
Amen.
Ich möchte noch beten. Großer Gott, Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen, wir danken dir, dass dir alle Macht gebührt, dir alle Dinge untertan sind, dir ist nichts zu schwer und du bist der Held. Du bist der Held, der seine Gemeinde baut weltweit. Und Herr, du brauchst uns nicht, aber du willst uns gebrauchen. Das ist ein wunderbares Geheimnis und ich danke dir für diese großartige Berufung, mit der du jeden von uns berufen hast, seinen Teil im großen Werk, am Bau deiner Gemeinde, am Bau deines Reiches zu tun. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns dazu die Kraft gibst, dazu ermutigst und dass wir nicht auf den geringen Anfang sehen, sondern auf das wunderbare Ziel, was vor uns steht. Lass uns nicht auf die Berge sehen, die sich vor uns auftürmen, sondern lass uns auf den sehen, der diese Berge einebnen kann. Egal ob im Gemeindebau oder in unserem persönlichen Leben. Herr, nichts ist dir zu schwer und wir loben dich und bitten dich, dass du uns weiter gebrauchst in deiner Gnade. Herr, wir sind nicht würdig dazu, wir haben es nicht verdient. Du hast uns aus deiner Gnade berufen zu deinem wunderbaren Licht, dass wir die Wohltaten Gottes verkündigen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, jedem Einzelnen von uns. Amen.
Amen.